Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Wolfgang. Oh ja, hier mit Enthusiasmus. Du hast heute den Enthusiasmus im Vorgespräch für dich gepachtet, Wolfgang.
Bisschen lockerer Montagmorgen. Ich wollte gerade Samstagmorgen sagen. Es ist Montagmorgen.
Es ist Montagmorgen. Ich habe gerade Seminar hinter mir. Wir hatten am Wochenende das Advanced Seminar 4. Obere Kopfgelenke, würde ich sagen. Die waren auch dabei. Halswirbelsäule, obere Kopfgelenke, Krankheitsbilder. Und das war ein sehr großer Erfolg. Also es hat mega Spaß gemacht. Und ich will jetzt auch gar keine riesen Rente drauf machen, nur einen Satz. Es ist echt geil zu sehen, wie Therapeutinnen und Therapeuten, die Angst haben, Halswirbelsäule zu behandeln, weil sie auch häufig nicht aufgeklärt sind, nicht wissen, was sie da tun. Wenn du dann im Verlauf des Seminars siehst, wie gut die werden und wie die auf einmal Gelenke mobilisieren können, die sie vorher niemals gefunden haben, ist sensationell. Dann siehst du dieses Leuchten in den Augen, dieses so, oh mein Gott, das habe gerade wirklich ich getan. Und das ist schon geil, weil Halswirbelsäule immer noch so ein rotes Tuch in der Therapie ist. Und deswegen ist das so ein Seminar, was mir besonders viel Spaß macht. Ja. Trotzdem bin ich im Arsch. Ich war echt ziemlich K.O. dieses Wochenende.
Eine Sache, die ich nie gemacht habe bei so Seminaren,
was gibt's bei dir noch?
Was aber ja, bitte. Hochinteressant wäre, wäre so ein Schrittzähler zu verwenden. Was denkst du bei so einem Seminar als Vortragende, wie viele Schritte du an einem Tag machst? Es sind verdammt viele.
Ja, es sind schon verdammt viele. Ich weiß nicht, ja doch. Ich habe gerade überlegt, ob mein Alltag weniger ist, weil ich stehe ja viel an der Bank. Aber ich finde, man überschätzt bei einem Therapeuten, wie viel er geht, weil du hast das Gefühl, weil du körperlich so sehr angestrengt bist, hast das Gefühl, ich habe heute richtig viel Weg gemacht. Aber du hast halt auch viel gestanden an der Bank. Bei so einem Seminar läufst du schon sehr viel hoch, runter. Ja, stimmt schon. Ich würde schätzen 15.000.
Müsstest du mal Schrittzähler verwenden.
Ja.
Ich habe mir schon öfter über Gedanken gemacht.
Ich könnte einfach mal meine Sportuhr anziehen, die würde es auch messen.
Habe aber noch nie tatsächlich gemessen. Bei uns ist auch diese Woche Seminarwoche. Modul 4, 5, 6. Die Frühjahrsversion. Da freue ich mich drauf.
Sehr cool. Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wir haben uns jetzt auch 2 Wochen im Podcast zumindest nicht gehört, aufgrund von den Podcast-Folgen mit unserem lieben Holger. Was gibt's Neues?
Wir sind auf Instagram aktiver. Und zwar machen wir jetzt deutlich mehr Reels, wie du ja weißt. Und eine Sache, die ich dazu entschieden habe, ist, kommen wieder auch mehr Fragen und ich beantworte auch ein paar mehr. Manche Fragen sprengen jedoch den Rahmen von so einer kurzen DM oder von 2, 3 Sätzen, was das Maximum ist, was als DM Sinn macht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass Fragen, die etwas mehr und länger Aufmerksamkeit benötigen, ich einfach auf meine Podcast-Liste nehme und ich die dann im Podcast bespreche, sodass wir auch ein bisschen mehr so eine Synergie zwischen Podcast und den Instagram-Reels haben und gleichzeitig
ja, sehr gut.
Ein bisschen eine Plattform besteht, wo man dann ein bisschen mehr als nur in 2, 3 Sätzen auf so ein Thema eingehen kann. Und das erste Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, war, es kam die Frage, ob entkaffeinierter Kaffee okay ist und meine Antwort
ja, richtig, ganz
war
genau.
Dann grundsätzlich ist es nicht, was wir empfehlen. Hast du schon mal entkaffeinierten Kaffee getrunken?
Ich trinke ab und zu einen, auch wenn ich um die negativen Effekte Bescheid weiß. Es gibt hier wirklich sehr, sehr guten Kaffee in Frankfurt. Ich will jetzt keinen Kaffee nennen, weil es ist eh schon völlig überrannt. Aber da ist der Kaffee, Wolfgang, du würdest den Unterschied nicht schmecken und du würdest sagen, es ist ein fantastischer Kaffee.
Ich weiß nicht.
Und ich finde, es ist eine perfekte Alternative für 17 Uhr Kaffee trinken. Ist das perfekt.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen entkoffinierten Kaffee getrunken habe. Der wichtige Punkt hier ist, meine Aussage war, ich empfehle ihn grundsätzlich nicht. Das bedeutet nicht, dass ich ein kompletter Gegner von entkoffiniertem Kaffee bin. Es gibt gewisse Szenarien, in denen mit Sicherheit mal eine Tasse entkoffinierter Kaffee Sinn macht. Das primäre Argument gegen entkoffinierten Kaffee ist, dass wie kommt das Koffein aus dem Kaffee raus? Und zwar läuft es über chemische Lösungsmittel, die einen großen Teil des Koffeins extrahieren. Und teilweise muss quasi dieser Prozess mehrfach wiederholt werden, dass mehr und mehr Koffein reduziert wird. Koffeinfrei ist auch technisch nicht koffeinfrei, sondern es ist eben koffeinreduzierter Kaffee. Und Teile von diesen Rückständen von Lösungsmitteln bleiben im Kaffee. Und einige davon sind als krebserregend verdächtigt. Es gibt verschiedene Formen von Entkoffeinierung von Kaffee. Da gibt es bessere und schlechtere. Es gibt verschiedene Lösungsmittel. Es gibt sogar meines Wissens nach eine Form der Entkoffinierung, die sogar ohne Lösungsmittel funktioniert. Bevor man da spezifisch nach einem gewissen entkoffinierten Schafe schaut, ist meine grundsätzliche Empfehlung einfach wegen dieser, sagen wir, Gefahr, also einfach grundsätzlich zu vermeiden, beziehungsweise wir ihn grundsätzlich nicht empfehlen. Was aber nicht heißt, dass er keine Vorteile hat. Es gibt gewisse Szenarien.
Ja, das ist auch wieder so ein, das ist wieder so typisch, man versteht es, wie man verstehen möchte. Wenn du sagst, ich empfehle keinen entkoffinierten Kaffee, heißt das nicht, dass du ihn ablehnst, ne? Sondern du empfiehlst ihn nur einfach nicht. Also, ja, hast du wieder, ja, hast vollkommen recht.
Und gerade so ein Szenario, also ein klassisches Szenario ist eben ein Nachmittagskaffee. Wenn du weißt, du bist recht sensibel auf Kaffee oder das kann einen Effekt haben. Ich weiß noch, als ich meine zweite Espressomaschine gekauft habe, da war ich abends um 6 oder so im Espressoladen und wir haben dann die Espressomaschine eingestellt und ich habe dann immer nur so.
Ja, die Story kenne ich.
Dann immer nur so ein bisschen genippt, immer so ein bisschen genippt. Und dachte, ja, so ein bisschen so, immer ein bisschen genippt, aber bis die Maschine dann halt eingestellt war, liefen da schon, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es waren sehr viele Espressi, die da durchliefen. Ja, es war relativ spät, bis ich dann irgendwann schlafen konnte. Also der anregende Effekt ist definitiv da, auch wenn Koffein wenn Espresso tatsächlich aufgrund der geringen Kontaktzeit und natürlich auch der geringen Menge zwischen Kaffeepulver und Wasser relativ wenig bis kein Koffein hat, ist trotzdem ein anregender Effekt da. Sowas wie zum Beispiel Cold Brew hat die höchste Menge an Koffein, unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen von der Kaffeebohne und so weiter.
Da erzählst du was. Boah, ich bin in Los Angeles angekommen, ist unendlich viele Jahre her und musste mit dem Auto nach San Diego fahren. Und war schon ziemlich gerädert vom Flug, auch nicht irgendwie gepennt, gejetlaggt. Der Flug war abends, das heißt, ich hatte irgendwie einen kompletten Tag in Deutschland wach, konnte nicht schlafen im Flieger und war richtig drüber. Und dann habe ich gedacht, da war so ein Starbucks irgendwie bei der Autoverleihung, habe ich gedacht, so, ja komm. Und dachte so, ey, ich will einen Eiskaffee. Und habe gesagt, so, hey, one ice coffee. Aber es ist wirklich Jahre her. Und dann habe ich so einen Cold Brew bekommen. Ich habe den so getrunken beim Autofahren, Wolfgang. Und das war so 0,5 Bottig, ne? Ey, Wolfgang, ich habe gedacht, ich sterbe. Also das war der schlimmste Pump, den ich, als hätte ich irgendwie so viel Pre-Workout-Booster genommen, wie man nur nehmen kann. Also ganz, ganz, ganz übel. Der hat richtig reingescheppert. Guck mal, so schlimm, dass ich mich heute noch daran erinnere, dass dieser Cold Brew es richtig zerstört hat. Ja.
War auch lange meine Routine. Der unterschätzteste Kaffee in USA ist der Iced Coffee von Dunkin' Donuts. Ich bin ja viel in den USA. Ja, der ist wirklich gut. Also ich ziehe ihn sogar dem Starbucks Iced Coffee vor. Ich bin ja mehrere Jahre sehr häufig in die USA geflogen. Und ein Flug, den ich häufig genommen habe, war über Paris. Und die Ankunft war damals relativ spät. Das heißt, du warst einfach komplett übernächtigt. Und dann hat man Mietwagen geholt. Immer bei Alamo. Und ein Hyundai Accent war immer quasi das, was ich dann bekommen habe. Und Standardroutine war am Ausgang, Exit im Flughafen, war so Dunkin' Donuts. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir so einen riesen Dunkin' Donuts Iced Coffee zu holen, um da einigermaßen wach zu bleiben. Denn wenn ich nach New York geflogen bin, war danach die Fahrt noch 3 Stunden. Und als ich das erste Mal gemacht habe, das war im September 2009, ich habe noch nie mich beim Autofahren so schwer getan, wach zu bleiben. Das war im September, es war relativ frisch nachts. Ich musste mit Kennst du das, wenn du Auto fährst und müde bist und dann machst du die Musik hoch,
ja, klar.
Dann machst du Fenster runter, dass es kalt wird und so ging das quasi den Großteil dieser 3 Stunden und ich dachte eigentlich, damals hatte ich keinen Kaffee am Flughafen geholt, sondern ich dachte, irgendwo an der Autobahnraststätte kriegst du so einen Kaffee. In USA gibt es aber Autobahnraststätten in vielen Bundesstaaten, so wie wir sie kennen, gar nicht. Und dann kam da einfach 2 Stunden keine Autobahnraststätte, sondern ich hätte runterfahren müssen, es war mitten in der Nacht, ich war so, bin einmal weitergefahren und das war dann für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Okay, grundsätzlich, wenn ich ankomme, bevor ich einen Mietwagen hole, mache ich so einen großen Iced Coffee, um so ein bisschen den Biorhythmus direkt zu resetten.
Ja. Ich gucke gerade so, ich habe eben so ein bisschen meine Frageliste durchgelesen und habe auch eine Frage gesehen, die man mir auf Instagram geschickt hatte, die ich vielleicht auch ganz gerne eingreifen würde. Und zwar, was halte ich von Einlagen? Ist so eine Standardfrage. Einlagen finde ich grundsätzlich in Ordnung und wenn du damit zurechtkommst, ist es völlig fein, würde ich sie dir nicht wegnehmen. Wenn du ein Problem hast, und jetzt kommt eigentlich die Message, die ich machen will, wenn du ein Problem hast Und warte, ich werde ganz kurz angerufen. So. Wenn du ein Problem hast und dieses Problem wird, sagen wir mal, ein Chin-Splint oder eine Achillessehnenentzündung und das wird versucht, mit der Einlage das Problem zu beheben. Weil man sagt, naja, du brichst auf einmal ein und so. Das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt ein 28-jähriger Tennisspieler bist oder Volleyballspieler, Fußballer und du hast dein Leben lang nie Probleme gehabt, warum sollst du jetzt auf einmal einbrechen vom Fußgewölbe? Und meistens hast du dann eher irgendwie ein mechanisches Problem oder du hast vielleicht eine Immobilität oder sonst was. So, wenn ich jetzt einfach eine Einlage nehme und passe die auf dieses mechanisch nicht gut funktionierende System an, dann stabilisiert diese Einlage das Problem. Ja, du kannst zwar gewisse Dinge ausgleichen, aber dann ist es nur passiv ausgeglichen und dann funktioniert trotzdem die Mechanik im Fuß nicht. Also ich hoffe, dass das klar wird, die Nachricht, die ich gerade machen möchte oder die Message. Ich merke, ich bin noch so richtig tot geredet vom Seminar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Yep. Der Punkt ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Achillessehnenentzündung hast, dann kann es mal sinnvoll sein, dass man einen kleinen Fersenkeil mit einbaut in eine Einlage, sodass die Achillessehne etwas angenähert ist. Also Ursprung und Ansatz werden angenähert, dadurch, dass du einen ganz leichten Fersenkeil hast. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, der kann sich einfach mal auf ein Brett vom Wolfgang stellen, auf so ein Squat-Brett und der sieht dann genau das, was ich meine. Das ist aber jetzt auch nicht die Ursache behoben, sondern damit hast du einfach nur das System kurzzeitig manipuliert. Also die Lösung ist nicht, dein Leben lang eine Einlage zu tragen, bei der ein Fersenkeil drin ist, der die Achillessehne und die Wadenmuskulatur annähert und somit entlastet, sondern du musst die Ursache finden. Und deswegen, ja, Einlagen können schon Sinn ergeben. Wenn ich Einlagen empfehle, dann empfehle ich Einlagen, nachdem wir die Mechanik im Fuß und im Sprunggelenk wiederhergestellt haben und ein normales Abrollverhalten wiederhergestellt ist. Das heißt, wenn du Probleme hast und man bekommt die dann aus dem Fuß raus, man kriegt den Fuß mobilisiert, man kriegt die Mechanik vom Wadenbein wieder in den Griff, man bekommt die Mobilität vom oberen und unteren Sprunggelenk in den Griff, der Calcaneus ist frei beweglich. Wenn all das gegeben ist, dann macht es Sinn, eine Einlage zu machen, die auf diese funktionierende Mechanik angepasst wird, weil die kann, wenn du mal wieder ein neues Problem entwickelt hast, dich auch wieder zurück in die gute Mechanik erinnern. Ziehen wäre ein zu großes Wort, aber an die gute Mechanik und den normalen physiologischen Abrollverhalten, Landeverhalten erinnern. Und genau, dann macht das Sinn. Aber es ist nicht die Lösung bei einer Achillessehnenentzündung, das Problem mit einer Einlage zu beheben. Also wer das hat, darf sich gerne melden, können wir einen Termin machen. Lieber die Ursache beheben, damit hast du mehr Ruhe. Weil so ein Problem, was im System ist, das arbeitet sich ja auch nach oben. Du wirst koordinative Kompensation erleben, du wirst statische Kompensation erleben und das ist wirklich nicht die Lösung. Okay. Die Frage beantwortet. Ich finde die Idee gut, Wolfgang. Lass uns doch Fragen, die ihr habt, schreibt ihr uns gerne auf Instagram. Und wenn die gut sind und ein ganzes Thema aufmachen, dann würde ich die übernehmen. Ich kann noch mal an deine Frage anknüpfen, Wolfgang. Ja. Und zwar die Frage mit dem Kaffee. Moin, Frage für Wolfo im Podcast. Warum kein Kaffee in seinem funktionellen Fasten? Shoutout, Grüße aus Frankfurt von Leon aus FFM.
Ganz einfach.
Da habe ich gedacht, den Bruder muss ich representen.
Sehr gut. Ist eine gute Frage. Der Grund ist, weil eines der Ziele dieser funktionellen oder des funktionellen Fastens oder der grünen Woche ist es, dem System etwas Ruhe zu geben. Und deswegen ist Kaffee grundsätzlich nicht empfohlen.
Also keine exogenen Noxen, die das System in irgendeiner Form pushen oder beruhigen, sondern du willst einfach quasi eine gewisse Homöostase erreichen, dass der Körper sich wieder selber reguliert und alle Prozesse normalisiert.
Grundsätzlich, die Woche ist mehr oder weniger fettfrei. Sie ist kalorienarm, sie ist kohlenhydratarm und was am meisten noch vorkommt, ist Protein. Was bedeutet das rein für den Verdauungstrakt? Es ist eine gewisse Pause für die Galle und Leber. Es ist eine gewisse Pause für die Bauchspeicheldrüse. Es ist natürlich auch eine gewisse Pause für den Darm, da die Auswahl an Lebensmitteln sehr eingeschränkt ist, was grundsätzlich für den Darm deutlich angenehm ist. Also je größer die Bandbreite an Dingen, die du isst, desto anspruchsvoller ist die Verdauungsarbeit an den Darm. Das heißt, wie relativ wenig zu essen, so klassische Monomeals oder Duomeals, wo du nur zwei Sachen isst, ist einfach für den Verdauungstrakt insgesamt, inklusive seiner Drüsen, deutlich angenehmer oder deutlich mehr Ruhe, als wenn du eine größlich größere Bandbreite hast, mit mehr Fetten, mehr Proteinen und mehr Kohlenhydraten. Und mehr Proteinen, also du isst relativ viel Protein, aber in Summe, wenn du tatsächlich ausrechnest, das sind keine großen Mengen an Protein, die du isst. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Fleisch, Fisch, Tier im regulären Training Protein konsumierst, im Regelfall. Gleichzeitig natürlich auch das Training wird angepasst, je nachdem, was du aktuell trainierst. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, irgendwie ein laktazides Krafttraining zu machen oder ein sehr hochvolumiges Krafttraining oder ein Krafttraining mit unvollständigen oder keinen Pausen, also keine Pause, sowas im Sinne von Supersätze, Trisets, Giantsets, das passt in die Woche nicht rein. Also auch das Krafttraining sollte grundsätzlich moderates Volumen, moderate Intensität und vollständige Pausen sein, was auch das Einzige ist, was für die meisten in dieser Woche funktioniert. Und es sind 5 Tage.
Wolfgang, ganz kurz. Ich muss gerade lachen. Moderates Krafttraining? Wolfgang, moderates Krafttraining ist per Definition kein Training. Es ist moderate Bewegung.
Guter Punkt, sehr guter Punkt. Du sollst es trotzdem per Definition machen,
kein Training.
Sondern das Ziel geht einfach darum, dass du moderat im Sinne von nicht 10x10, sondern 5x5. Nicht 15 Sekunden Pause, sondern 180 Sekunden Pause. Sondern Ziel ist immer noch, dass du trainierst. Also den Grundplan sollst du weitermachen. Das Ziel ist halt nicht, sondern nicht forderndes Krafttraining zu machen im Sinne von sehr hohem Volumen, sehr hohe Intensität oder eine hohe Dichte. Hohe Dichte bedeutet geringe Pausen. Guter Punkt.
Nein.
Du darfst gerne, wenn du weiterhin solche Kommentare hast, darfst du gerne diese unter die Instagram Reels setzen. Dort hast du gute Gesellschaft, was diese Art von Kommentar angeht.
Ja, weil der liebe Wolle, der kam jetzt auch natürlich, dadurch, dass er auf Instagram übrigens extrem, extrem cool wieder ein bisschen, habe ich gerade cool gesagt, alter Wahnsinn. Dadurch, dass du deutlich aktiver bist auf Instagram, kamst du auch in den Hochgenuss von vielen wirklich verbalen Ergüssen. Hast du
mein Favorite ist ohne jeden Zweifel bitte. Die Aussage, dass es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es keine Dysbalancen gibt. Ich glaube, ich habe nicht mal darauf geantwortet. Das ist einfach so absurd.
Ja, und das ist jetzt das, was ich jetzt merkst du langsam, was ich meine diese Evidenz, also so, wir sind doch große Freunde von Evidenz. Ich glaube, ich kenne niemanden, der wirklich mehr Studien gelesen hat. Und ich meine jetzt nicht hier das Abstract vorne dran als dich. Aber das ist, jetzt kommst du auch nicht ran. Soll ich dir mal meinen Lieblingskommentar? Pass auf, ich habe ihn gerade rausgesucht. Und zwar auf dieses eine Podcast-Snippet Üben. Hat irgendjemand geschrieben gehabt? Üben, Fragezeichen. Was genau, Fragezeichen? Palpation, Fragezeichen? Technik, Fragezeichen? Wohl eher schon ein alter Hut. Ein alter Schuh. Also im Sinne von üben braucht man ja gar nicht.
Wahnsinn.
Und dann konnte ich nicht anders und musste dann, das war aber auch spät abends, habe ich einfach geantwortet, herzlichen Glückwunsch, du hast wirklich den dümmsten Kommentar im gesamten Internet geschrieben. Ich habe gerade beim FC Bayern angerufen und denen deine Theorie erklärt. Plötzlich ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Die haben jetzt die Säbener Straße zum Verkauf bei ImmoScout eingestellt, treffen sich jetzt nur noch zum Spiel, üben brauchen sie nicht mehr. Weltklasse, vielen Dank für deinen kognitiven Durchfall. Also, ich konnte nicht anders, aber das ist ja jetzt auch, also mit so einer dummen Aussage, übrigens habe ich 20 Likes auf diesen Kommentar bekommen. Und dann ging es doch irgendwie weiter. Und ich weiß dann auch gar nicht mehr, meistens muss ich ehrlich sagen, lösche ich auch solche dummen Kommentare, weil ich mir dann immer denke, das ist so, wir haben uns hier die Arbeit gemacht und haben hier irgendwie ein Content-Piece kreiert und haben das ins Internet gestellt und du kommst einfach vorbei und spuckst so drauf mit irgendeinem wirklich Rotz und dann denke ich mir, nee, das am Anfang habe ich mir gedacht so, ja, man muss sich damit auseinandersetzen, aber das muss man nicht. Also es gibt einfach gewisse Aussagen, die sind so wahllos, dass du das nicht musst.
Und das Problem ist ja, in gewissen Fällen reicht einfach weder Intellekt noch Intelligenz der Person, die kommentiert, aus, es tatsächlich zu verstehen. Und das ist, ich bin auch sehr bemüht, wenn jemand wirklich was nicht versteht, dann versuche ich nochmal aus einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Beispiel es zu erklären, um so zu hoffen, dass jemand tatsächlich versteht, weil das Ziel ist ja im Endeffekt ein gewisses Maß an oder Wert beziehungsweise Wissen weiterzugeben. Also das Problem ist teilweise, sie können es nicht verstehen. Und teilweise wollen sie es natürlich auch nicht. Also es gibt natürlich den,
richtig, das ist der Punkt, die wollen es nicht verstehen.
Widerspricht den Widersprechen wegen und dann, was definitiv auch mein zweiter Punkt ist, der Klassiker ist der, wenn aus einer vermeintlich fachlichen Diskussion eine persönliche Diskussion oder ein persönlicher Angriff wird. Das ist für mich dann immer so ein Punkt, wo ich denke, okay, wenn aus diesem Fach, aus den fachlichen Argumenten, die du haben wolltest, auf einmal persönliche Argumente werden, dann ist es grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass du keine fachlichen Argumente hast und deswegen auf persönlicher Ebene versuchst anzugreifen. Und damit ist es
ja, wobei ich
rein
ja
fachlich.
Auch, ich habe auch sehr persönlich. Ja.
Ist das L auf deiner Seite?
Wobei ich habe jetzt auf den Kommentar habe ich jetzt auch nicht mehr fachlich geantwortet, sondern da habe ich auch einfach nur persönlich geantwortet, weil es so dumm ist. Es ist einfach so dumm. Wir brauchen nichts mehr üben. Was ist das für ein Quatsch? Also dann treffen sich jetzt Gewichtheber auch nicht mehr und üben, weil die haben ja die Technik verstanden. Oder ein Tiger Woods, der steht auch nicht 4 Stunden auf der Driving Range und kloppt irgendeinen Ball, weil der kann ja Golf spielen. Also so. Und als Therapeut hast du 1 Million Mobilisationstechniken oder Griffe oder einfach das Gefühl von Palpation. Ich habe sehr viele Olympiaschwimmer betreut, auch Weltmeister und alles Mögliche. Und die haben mir wirklich immer wieder gesagt, wenn die in ein anderes Becken gegangen sind, das Wassergefühl ist anders. Also dieses, wir waren jetzt in dem Becken und das Wassergefühl zwischen einem 25-Meter-Bahn und 50-Meter-Bahn ist anders. Der Chlorgehalt, die Wassertemperatur, das sind alles Sachen, die das Wassergefühl verändern. Das heißt, diese Menschen haben so viel Gefühl für ihr Sportequipment, für das Wasser, dass die dir sagen können, was anders ist. Und das ist was, dieses Gefühl, das bleibt, wenn du es regelmäßig trainierst, aber es geht, wenn du damit aufhörst. Und genauso ist es mit einer Gewichthebetechnik, so ist es mit dem Golfschwung und genauso ist es auch mit einer Mobilisation von einer Beckenschaufel, von einem Mittelfuß oder von einem Kopfgelenk. Und du musst es einfach üben. Also was ist das für eine Quatschaussage? Und da will ich auch keine Studie hören, weil die Studie hätte ich gerne mal gesehen, die mir dann sagt, ey, Tiger Woods braucht nicht mehr auf die Driving Range, der kann nur noch Turniere spielen, der hat es durchgespielt. Was ein Quatsch.
Die Art von Kommentar, die du gebracht hast, würde ich als grundsätzlich als sehr humoristischen Kommentar ansehen.
Es sollte auch humoristisch und nicht beleidigend sein.
Das ist ein Unterschied. Denn wenn es persönlich beleidigend wird, wenn du quasi, ist kein Beispiel zur Hand, aber wenn es quasi, wenn man fachlich nicht mehr argumentieren kann und dann quasi den Physiotherapeuten Thomas Armbrecht angreift, genau, das macht doch kein. An dem Punkt, an dem du persönlich angreifst, reichen deine fachlichen Argumente nicht aus und das ist dann quasi the last resort und damit ist fachlich
das Ding. Er hat dann weiter argumentiert, es gibt Studien, die belegen, dass das Palpieren und alles Mögliche nichts bringt. Aber ist so, letztens hat mir einer geschickt, es gibt eine Studie, die belegt, dass 50% aller Studien in einer Re-Studie völlig unterschiedliche Ergebnisse bringen. Fand ich auch gut.
Glaube ich sofort.
Glaube ich auch sofort. Ist so.
Aber das ist ja, das Studiending ist ein leidiges Thema, das wir auch schon öfter angesprochen haben. Aber natürlich, an dem Punkt, an dem man das Ganze wieder öffentlich da macht, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis solche um die Ecke gekrochen kommen und sich dann irgendwo dranhängen wollen. Und dann quasi versuchen für ihre, wer selbst weder Kompetenz, Expertise noch Erfolge hat, da ist ein altbekannter Weg bzw. Strategie, sich einfach durch Widerspruch irgendwo dran zu hängen. Das ist nett, das hat mit Sicherheit in gewisser Weise auch seine Berechtigung, aber es ist halt da weder produktiv, es ist ein bisschen
noch konstruktiv, armselig.
Aber.
Ja. Wolle, hast du einen Hamza fragt? Ja, dann aber jetzt her damit. Ich mache schon mal Google auf.
Thomas.
Ja.
Laut einer Studie.
Oh, leck mich am Arsch, Wolfgang. 50% der Studien
glauben,
stimmen nicht.
Wie viele Amerikaner, dass Santa Claus real ist?
Ah ja, okay, das ist Weltklasse.
Vielleicht hier zwischendrin auch noch ein großes Dankeschön an alle, die diese Reels sehr positiv kommentieren. Also die positiven Kommentare sind wahrscheinlich bei dir genauso wie bei mir ganz klar in der Mehrheit. Und mich freut jeder Einzelne, auch wenn da jemand ein bisschen
100% hat. Und ich freue mich auch in die Diskussion. Also ich freue mich auch in eine Diskussion zu gehen oder wenn jemand irgendwas inhaltlich nicht versteht und nachfragt, dann unheimlich gerne, dafür sind die ja da. Ne? Sie sollen ja ein Gespräch anregen und wie gesagt, wenn einer Fragen hat dazu, kann er auch gerne uns schreiben. Wir nehmen es auch in Podcast auf, diskutieren das gerne. Also unheimlich gerne. Es ist leider halt immer so, dass die 100 guten Kommentare wirken nur so wenig wie der eine schlechte. Ne? Es ist psychologisch ein Dilemma. Ich würde sagen, dass wirklich ernsthaft 35% der Amerikaner Santa Claus für real halten. Das ist schon sehr hoch, aber...
Ganz so hoch ist es nicht. Es sind 21%.
Ah, mein zweiter Guess wären 18 gewesen.
Einer von fünf.
Einer von fünf, ja. Krass. Ja, aber also der ist doch echt, oder nicht?
Wie viele Amerikaner, das ist die absolute Zahl der Amerikaner, die überzeugt sind, dass die Erde flach ist?
Oh, das sind viele. Weiß ich nicht. Willst du eine Zahl oder eine Prozentzahl? Zahl.
Prozentzahl geht auch, denn zu grob habe ich die amerikanische Bevölkerung im Kopf.
Würde ich sagen, schon 3%.
Also 300.000.
Okay.
Also etwa 1% ist.
Aber da gab es auch mal diese Flat Earther, ich habe so ein TH-Problem, aber da gab es auch mal diesen Aufruf, so Flat Earthers around the world come together. Und das war so witzig, weil so around the world. Flat Earthers around the world come together. Oder dann hatten die, da gab es mal eine Dokumentation, ich weiß nicht, wo ich das gesehen hatte. Und da haben die dann versucht, das zu beweisen, haben in der Wüste, dann haben die da irgendwie einen Laser für $200.000 oder so gekauft und haben dann zwei Punkte in der Wüste irgendwie festgemacht und ausgemessen und so und wollten diesen Laser exakt über eine ewig lange Distanz ausrichten, um zu beweisen, dass es keine Erdkrümmung gibt. Und es kam halt am Ende raus, dass es eine Erdkrümmung gibt. Und dann haben sie gesagt, dass das von der Regierung gestellter Laser ist, das Ganze ist sabotiert worden, um sie, also die hatten für alles eine Ausrede, es war wirklich Wahnsinn. Aber was ich ziemlich spannend fand, war, ich habe letztens mal gesehen, der griechische, ich weiß nicht mehr, wer von ihm das war, wie die Griechen anhand der Sonnenuhr und des Schattens den Erdumfang damals sehr, sehr, sehr genau berechnen konnten. Also mit verschiedenen Winkeln, wie die Sonne um 12 Uhr vom Kirchturm in dem Dorf steht und 30 Kilometer weit weg, wie groß der Schatten da ist und in welchem Winkel der Schatten dann ist. Das haben die damals schon wirklich berechnet und konnten anhand der Veränderung der Schatten oder der Schatten, wie der gewandert ist und wie sich der Winkel verändert hat, konnten die einen Rückschluss ziehen auf den Durchmesser oder den Radius des Erdballs und konnten dann berechnen, wie der Umfang ist. Also schon ultra lange her und das war echt beeindruckend. Also bei Terra X habe ich das gesehen. Terra X übrigens eine sehr, sehr große Empfehlung. Im ZDF bin ich großer Fan. Machen immer sehr gute Dokumentationen.
Cool.
Wolle. Jetzt aber. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendeine Frage? Ich habe noch eine ganz kleine Frage. Hi Thomas, ich hätte eine Frage für den Podcast. In meiner Insta-Bubble werden häufig 10 Spreizer empfohlen. Vielleicht könnt ihr das Thema aus therapeutischer bzw. Performance-Perspektive kurz beleuchten. Vielen Dank für euren Content und die Lauf-App-Empfehlung. Liebe Grüße, Martin. Ich mache es relativ kurz und ich habe die Frage auch nur aufgenommen, weil sie mich bestimmt schon 8 bis 10 Mal erreicht hat. Ich sehe keinen direkten Nutzen in 10 Spreizern. Also 10 Spreizer werden deine Performance nicht groß verbessern, meiner Meinung nach. Und 10 Spreizer werden auch nicht, werden keine Probleme beheben. Also kann man machen, ist vielleicht so ein bisschen wohlfühlen, wenn du viel läufst oder viel Schuhe trägst, aber es hat aus meiner Sicht keine großen Impacts. Aber anscheinend ist da wirklich so eine Bubble, dass Menschen das sehr viel angezeigt bekommen, weil, wie gesagt, die Frage hat mich häufig erreicht. Hast du irgendwas dazu? Gibt es irgendeine Sicht aus deiner? Gibt es irgendeine Antwort aus deiner Sicht?
Ich habe keine Meinung zu sehen. Zehenspreizern habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt.
Ja. Nicht zu verwechseln, wenn du jetzt Barfußschuhe hast, wo die Schuhe so die Zehen einzelne Kammern haben, das ist was anderes. Das ist jetzt kein aktiver Zehenspreizer, aber das ist schon sinnvoll, beziehungsweise Barfußschuhe haben schon einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Muskulatur und auch auf die Knochendichte im Fuß. Knochendichte ist jetzt nur gegessen von mir, ist keine Evidenz. Aber es hat auf jeden Fall positiven Einfluss auf Längs- und Quergewölbe und auf Beweglichkeit im Fuß. Deswegen, da musst ihr nur gucken, dass ihr das Ganze langsam steigert. Hatte ich jetzt auch einen Patienten, der hat Barfußschuhe angezogen und ist direkt joggen gegangen, 30 Minuten. Und das überlastet dann den Fuß oder die Fußgewölbe schon ziemlich. Deswegen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber ansonsten, Barfußschuh eine gute Sache. Wie stehst du zu Barfußschuhen, Wolfgang? Vielleicht als letztes Thema.
Ich bin ein großer Fan von Barfußlaufen. Barfußschuhe zu tragen, gibt natürlich mehrere Faktoren, die das einschränken. Einer davon ist eben der persönliche Alltag. Also Barfußschuhe zu tragen, ist jetzt je nachdem, welchen Job man hat, aus verschiedenen Gründen, Optik und Sicherheit sind zwei große, einfach nicht angebracht. Ja, also wenn jemand Barfußschuhe tragen möchte, sehr gerne, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich persönlich bin grundsätzlich ein großer Freund zu empfehlen, wann immer die Möglichkeit besteht, barfuß zu laufen, Barfußlaufen. Wenn es um den Wiederaufbau der Stabilität im Fuß geht, sodass dieser auch barfuß wirklich belastbar ist, wie das Beispiel, das du genannt hast, mit dem der halt direkt 30 Minuten joggen gegangen ist, so schnell geht das nicht. Also es gibt so auch so Laufgruppen, die nur barfuß laufen. Es ist aber entscheidend, da Schritt für Schritt wieder sich darauf hinzuarbeiten, dass der Fuß imstande ist, diese Kräfte sicher und gesund zu absorbieren.
Ja, super. Ich würde sagen, wir müssen die Woche müssen wir einmal ein bisschen früher wieder dicht machen, weil wir beide noch Termine haben. Aber wir freuen uns sehr. Schickt uns, wie gesagt, gerne Fragen. Bewertet den Podcast, da freuen wir uns. Und ansonsten würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute und bis nächste Woche.
Ciao und eine gute Woche.